was machen wir miteinander? Ich verstehe mich nicht eigentlich als Exerzitienmeister. Es gibt ja heute verschiedene Formen, die Exerzitien wirklich als Exerzitien zu geben. Natürlich die klassische Form, die 30 Tage und als Einzelexerzitien und auch in Gemeinschaft. Dann gibt es diese Form, das zu verkürzen auf 14 Tage, auf 8 Tage, auf 3 Tage, 5 Tage. Es gibt die Exerzitien im Alltag. Sondern ich verstehe das so, dass ich im Licht, wie wir eben gehört haben, der Exerzitien von dort her die Dinge angehe. Es ist schon ein bisschen anders als sonst, aber nicht ganz anders. Das heißt, ich entwickle die Dinge erstmal vom anthropologisch-philosophischen her, vertiefe sie dann dort hinein und es bleibt dann das andere so dahinter stehen. Ich werde auch die meiste Zeit dann auch in dem Raum nebenan sein für Fragen oder Diskussionen, die man dann fortsetzt, weil sie ja im Raum nicht sind. Und der eine sagt, nein, ich will mich lieber dann in Ruhe da jetzt zurückziehen und darüber nachdenken oder nicht. Sie sehen am Programm ja, wie es tatsächlich durch die Exerzitien hindurch geht. Und der Anfang ist das sogenannte Fundament, von dem wir jetzt reden. Ignatius hat gesagt, dass es unter Umständen sinnvoll sei, die Exerzitien überhaupt darauf zu beschränken. Bei Leuten, die viel beruflich engagiert sind und jetzt auch keine große Lebensentscheidung mehr treffen wollen, das war ja der Ursprung dieser Exerzitien. Es geht nicht darum, sich einfach religiös zu besinnen und zu erneuern, sondern der Kern, den er darin sieht, ist ja, dass jemand eine Lebensentscheidung trifft. Das ist eigentlich im Zentrum, welchen Beruf er wählen soll, welchen Lebensstand er gehen soll. Aber natürlich ist das nicht das Einzige. Deswegen machen zum Beispiel die Jesuiten jedes Jahr einmal die Exerzitien, wenigstens also 8 Tage. Sollen sie das tun, nicht damit sie dann sich überlegen, ob sie in einen anderen Orden gehen oder austreten, sondern um das wieder zu vertiefen, sodass es also nicht für jeden dieses Gewicht hat. Trotzdem sollte man das dazu sagen, dass das der eigentliche Kern der ignatianischen Exerzitien ist, also die Frage der Entscheidung. Und die haben wir eigentlich, kommt mir vor, eigentlich immer wieder nötig, weil man einerseits ja Gewohnheiten braucht im Leben, andererseits Gewohnheiten, was Gefährliches sind. Also man braucht sie unbedingt, weil man nicht dauernd nur von Grundentscheidung zu Grundentscheidung hüpfen kann. Mein Beispiel für die Studenten war immer, dass wenn ich morgens immer eine Grundentscheidung treffen muss, ob ich aufstehe, wenn der Wecker klingelt, dann bin ich um 9 Uhr schon so müde, dass ich wieder ins Bett gehen muss. Das kann es nicht sein. So verschiedene Dinge gehören zum Programm. Aber andererseits ist die Gefahr, dass man die Unselbstverständlichkeit des Selbstverständlichen und die Geschenkcharakter, zum Beispiel des Gewöhnlichen, dass man das übersieht. Und insofern ist Gewohnheit schon eine sehr zweischneidige Geschichte. Und man hat gesagt, Sterben heißt eigentlich, dass die Gewohnheit total über einen Herr geworden ist. So formuliert es Hegel zum Beispiel. Weil am Anfang ist so das Leben so ein Lava-Aufbruch und dann kühlt immer mehr ab und Tod heißt, dass man in seiner Gewohnheit erstickt. So sagt das der Hegel. Also dieser Aufbruch, der Widerstand gegenüber der Gewöhnung, nicht zuletzt der Gewöhnung an den Tod. Ein letztes wäre noch zu sagen, es gibt auch sonst ja, vor allen Dingen an die gesagt, die mich ja eben schon öfter gehört haben, natürlich nicht dauernd was Neues, wo soll das herkommen, denn die Wahrheit ist dieselbe, das tritt hier natürlich noch stärker zurück. Es geht hier nicht darum, dass wir uns belehren, sondern dass wir uns miteinander erinnern. Und da ist schon der Ausgangspunkt eben, der Mensch ist geschaffen, vorweg vielleicht noch dieses, die wichtige Bemerkung 22 aus den Vorüberlegungen der Exerzitien, wo es dort heißt, dass man sich bemühen soll, jeder gute Christ soll bereitwilliger sein, die Aussage des Nächsten zu retten, als sie zu verurteilen. Also dass man es erstmal positiv liest, das muss man immer noch sagen gegenüber den Lagern und Gräben in den Kirchen. Nicht bloß zwischen den Kirchen, sondern noch viel schärfer in den Kirchen jeweils. Also die Aussage des Nächsten zu retten, als sie zu verurteilen. Und wenn er sie nicht erretten kann, erkundige er sich, wie jener sie versteht. Und versteht jener sie schlecht, so verbessere er ihn mit Liebe. Und wenn das nicht genügt, suche er alle angebrachten Mittel, damit jener, indem er sie gut versteht, sich rette. Also das ist so der Gedanke, um den es nochmal geht. Tatsächlich gehörte das zu einer Grundaussage einer meiner gütigen Lehrer, dass er immer so sagt, ganz falsch kann gar nicht sein. So ähnlich wie nichts schlechthin böse sein kann. Denn alles, was ist, ist auch irgendwie gut und wahr. Irgendwas ist eigentlich immer noch mal dran. Das heißt nicht, dass es nicht Sätze gibt, und Verhaltensweisen und Regeln, gegen die man scharf protestieren muss, die man korrigieren muss. Aber grundsätzlich ganz falsch kann überhaupt nichts sein, sodass man immer irgendwie noch was herausfindet. Also was ist mit diesem Geschaffensein gemeint? Die totale und restlose Abhängigkeit des Geschöpfs. Das ist so die Kernaussage und wir sollten uns keiner Illusion hergeben. Ich glaube nicht, dass jemand von uns das wirklich ganz und gar im Fleisch und Blut realisiert, dass er sich restlos ganz und gar aus dem Nichts heraus ins Dasein gerufen und in jedem Moment darin erhalten denkt. Wir meinen doch, wir könnten selber was, wir können noch selber was, aber dass wir das selber können, das können wir nicht. Sodass also restlos, das vor allen Dingen in der französischen Philosophie der Gegenwart gibt es da starke Stimmen, in Deutschland sind sie noch nicht so bekannt, diese Philosophie der Gabe, sich klarzumachen, dass alles restlos, restlos, durch und durch Geschenk ist. Geschenk heißt, dass wir es wirklich bekommen haben, dass wir es haben. Die Gefahr ist aber, dass wir aus diesem Haben denken, es wäre unser Eigen. Sodass wir es wirklich nochmal nicht bloß geliehen, sondern geschenkt bekommen. Ja, aber restlos geschenkt. Und von dort her in diesem, soll man jetzt sagen, in der Schuld stehend oder in der Dankbarkeit stehend und daraus lebend, dass auf den modernen Menschen, der so mit der Autonomie und vor allem mit der Autarkie hat, der Selbstgenügsamkeit, ist das eher beängstigend. Ich empfinde es ungeheuer entlastend, dass dort hineinkommt. Und deswegen möchte ich erstmal etwas sagen über diesen Philosophenbegriff der Schöpfung aus Nichts, die ja so radikal ist, dass sie auch in der Bibel zunächst mal nicht da ist. Das Buch Genesis kennt das nicht. Das kommt erst, wird wirklich klar, erst 200 Jahre vor Christus. Dass wirklich die Welt aus restlosem Nichts ist. Vorher gibt es zwei mögliche Vorstellungen. Entweder man sagt, da gibt es Material, das Gott formt, so wie wenn wir neue Dinge machen. Oder es gibt die andere Vorstellung, wir fließen aus Gott aus. Das hört man oft. Wir haben einen ungeschaffenen Kern in uns. Unsere Seele sei ein Funke des Göttlichen oder dergleichen. Als ob Gott ein Funken mehr wäre. Er ist einer. Sondern, dass wir wirklich restlos uns ihm verdanken und etwas anderes sind als er. Er ist nichts anderes als wir, aber wir sind andere als er. Was heißt, nein, das muss man noch verdeutlichen, hat das einen Sinn, so zu reden? Ich meine, ja, wir können so etwas zum Beispiel im Verhältnis zu unserer Leiblichkeit schon so sagen. Vielleicht haben wir unseren Körper, aber unseren Leib haben wir eigentlich nicht, der sind wir. Obwohl es andererseits doch wieder merkwürdig wäre zu sagen, mein Leib ist ich, kann ich aber sehr wohl sagen, ich bin mein Leib. Ich bin leiblich. Und diese Verschiebung der Verhältnisse, die gehört dort hinein. Also das haben dann die Theologen des Mittelalters und die Philosophen in diese drei Begriffe auseinandergenommen. Als erstes Creatio ex nihilo, aus wirklich nichts. Da wird also ausgeschlossen, das Material, wie ich schon sagte, das ist das, was die Griechen dachten, die konnten sich nicht vorstellen, dass vom Göttlichen die Materie kommt. Sondern die war immer schon da und sie wird dann strukturiert und geordnet. Was unter anderem ist zum Beispiel erlaubt, leichter mit dem Problem des Leids und der Not, des Schmerzes in der Welt umzugehen, indem man dann sagen kann, na gut, die Materie ist eben die Materie und Gott macht so gut, wie er es kann, aber besser geht es eben nicht. Das ist auch das Argument, das Platon anführt. Wie gesagt, die Gottheit ordnet. Platon ist da sehr offen, der sagt mal die Gottheit, dann sagt er Gott, dann sagt das Göttliche, dann sagt er der Gott, dann sagt er die Götter, weil er das offen lassen will, die verschiedenen Angänge. Er sagt, diese Wirklichkeit, von der her wir leben und die um uns sorgt. Also dieser Gedanke, es gibt eine Stofflichkeit, die vorweggegeben ist und dann geordnet wird. Die andere Vorstellung, wie gesagt, das ist Plotin, der sagt, das Göttliche selber fließt aus. Da wird übrigens auch dann die Frage des Leids und des Schmerzes untergebracht bei Plotin, indem er sagt, in der Mitte ist dieser Lichtkern Und dann breitet sich das Licht kugelförmig aus und es wird immer schwächer, immer schwächer. Und der Rand dieser Lichtkugel, das ist die Materie und das Böse. Dass man auch dort sagen kann, das gehört einfach zum Ganzen dazu, muss man sich nicht über aufregen. Da haben Leute, die jetzt in der biblischen Tradition stehen, ein Problem. Indem die eben nochmal fragen, warum mutest du uns das zu? Werden wir sicher auch immer wieder drauf stoßen. Also dieser Gedanke, ganz und gar aus nichts, es gibt nicht etwas an uns oder in uns, was wir nicht dem Schöpfer verdanken. Bitte denken Sie nichts, nicht bloß als nicht wirklich. Auch das Mögliche ist etwas. Auch Möglichkeiten sind etwas. Wir sind leicht geneigt, nichts bloß zu denken, es ist nicht wirklich. Nein, auch die Möglichkeiten nicht. Es gibt keine Möglichkeiten außer von Gott her. Also insofern könnte man Gott auf dieser Stufe definieren, der ohne den nichts ist, ohne den nichts wirklich und nichts möglich ist. Restlos alles von ihm her. Das ist der Kern, der hier gesagt wird, und das ist nicht einfach zu vollziehen, weder gedanklich noch willentlich und freiheitlich. Weil die Leute dann immer wittern, dass man damit den Wert des Menschen zu kurz kommen lässt. Sie werden sehen, dass es gerade umgekehrt ist. Aber diese Einsicht, die erstmal hingehört, restlos aus nichts, also ohne Möglichkeit, die vorausgeht, ohne Wirklichkeit, schlechterdings nichts. Daraus gilt dann gleich die andere positive Bestimmung, die hieß, wir sind geschaffen ganz und gar. Es wird also nicht bloß etwas aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit gebracht. So können wir Dinge herstellen. Dass wir Dinge, die an sich möglich sind, wirklich werden lassen. Sondern auch ganz und gar nach Wirklichkeit, nach Möglichkeit hinsichtlich unseres Seins, wie hinsichtlich unseres Handelns. Auch das, unsere Freiheit. Manche sagen, das geht doch nicht, entweder Allmacht oder Freiheit. Nein, Allmacht heißt gerade Freiheit hervorbringen können. Wir können nicht Freiheit hervorbringen. Wir können bestenfalls den anderen freilassen oder freigeben, ihm Freiräume einräumen. Versuchen, ihn nicht zu sehr zu gängeln und zu unterdrücken und zu beschränken, was man sowohl mit starken Argumenten kann, wie mit der Masche Schwachheit. Also das sind wir ganz erfinderisch. Alles das gehört nicht hin, sondern ganz und gar auch bei unserem Handeln, Reden und Denken. Also Denken, Reden, Handeln, alles das, das tun zwar wir werden nicht gelebt, wir leben, aber wir garantieren, können uns unser Leben keinen einzigen Augenblick garantieren, keinen einzigen Gedanke, den wir fassen, keine einzige Tat, die wir tun, von der können wir nicht nochmal tun, dass wir sie tun. Wir wollen. Wir können nochmal wollen, dass wir wollen, aber wir können nicht wollen, dass wir wollen, dass wir wollen. Also das, genau dieser letzte Grund, aus dem wir stehen, und dann ist das nicht irgendwie was Weites weg, sondern wir merken, wie nah das an uns hineinreicht, sodass deswegen ja dieses großartige Wort von Augustinus gilt, wo er sagt, Gott ist höher als unser Höchstes, das ist immer leicht nachvollziehen, und innerer als unser Innerstes. Das heißt, wir sind gewissermaßen nicht kompakt. Wir haben auch nach innen eine Grenze. Wenn man so in sich hineinfragt und versucht, in sich hineinzukommen, so in der Meditation, man kommt wie nach außen, auch innen an Grenzen. Und dort begegnet uns, so hat das Blondel, dieser große katholische Philosoph, ausgedrückt, auf dem Grund unseres Ich ist ein Ich, das nicht wir sind. Meldet sich im Gewissen zum Beispiel. Denn ich kann mir ja keinen Befehl geben. Warum soll ich mir gehorchen? Aber mein Gewissen ist die Mitte meines Selbstbewusstseins, meiner Freiheit. Das dort hineingehört. Also, ganz und gar, nicht bloß aus nichts, sondern deswegen auch ganz und gar nach unseren Wirklichkeiten und Möglichkeiten, nach unserem Sein und Handeln. Dem Unfreien wie dem Freien. sind wir nochmal umgriffen und getragen, und das engt uns nicht ein, weil man sich das nicht. So vorstellen darf, dass da geht die Freiheit Gottes und dann kommt hier meine und dann ist das so ein Drücken und Schieben und wenn der eine drückt, dann ist der andere weniger und wenn der schiebt, ist er mehr. Sondern ich muss das so malen, dass die Allmacht die Freiheit trägt. Das ist das, was dorthin gehört. Ich habe bei früheren Gelegenheiten dann erinnert, da gibt es kostbaren kleinen Aufsatz von Guardini, wo er das sehr schön deutlich macht, wo er zeigt, dass mit der wachsenden Einwirkung die Freiheit wächst. Wo er sagt, einen Stein, den stoße ich weg mit einem Stock und er kann sich nicht wehren, aber ich komme auch nicht in ihn hinein, während das Licht, das durch ein Kellerfenster die Kartoffel fällt, die Kartoffel zum Keimen bringt. Es wirkt tiefer auf die Kartoffel als mein Stock auf den Stein, aber die Kartoffel tut auch mehr, denn die keimt selber und wird nicht bloß herumgerollt. Der nächste Schritt ist dann, den er nannte, war, wenn das Wild da im Herbst oder im Frühjahr da herumrennt und die Brunftzeit ist und wo dann die Ricke den Bock auf Trab bringt, die wirkt tiefer auf den als das Licht auf die Kartoffel, aber der Bock rennt auch mehr als die Kartoffel. Ne? Das ist also wiederum eine Steigerung. Dann geht es auf den Menschen hin, der sich überreden lässt, aber tiefer, der sich überzeugen lässt. Erstmal überreden, da ist schon sehr viel an Eigentätigkeit mit dabei, aber es ist die Eigentätigkeit unserer Schwäche eigentlich, das macht die Werbung, nicht? Die spricht uns bei unseren Schwächen an. Aber jetzt das sich überzeugen lassen, ich sehe selber ein. Augustinus sagt dann, das ist dann der geistige Lehrer, das ist das Wort Gottes, das da eigentlich mich überzeugt, nicht der Lehrer, sondern anlässlich des Lehrers geht mir selber auf, was der sagt. Einsicht. Also jemanden, den ich eine Einsicht vermitteln kann, den habe ich tiefer bestimmt als den ich bloß überredet habe. Aber er selber ist darin freier und selbstständiger, denn er sieht es ein. Ich kann ihn nicht dazu überreden. Er sieht, ich habe ihn nur überzeugt, wenn er es selber einsieht. Und dann sagt er, und das Letzte ist eben aus jahrelanger Verbundenheit, dass einer zum anderen sagen kann, dir verdanke ich, was ich geworden bin. Und wenn man das so anmalt, die Punkte, dann kann man verstehen, dass es nicht bloß Gerede ist. Wenn ich sage, dass Allmacht, so hat es Kierkegaard gesagt, nicht darin besteht, alles Mögliche zu können, sondern präzise sich darin erfüllt, dass es Freiheit hervorbringen und tragen kann. Das ist dann kein Widerspruch, wenn das sich in dieser Weise entwirft. Also das heißt, dass wir ganz und gar uns ihm verdanken, dass das mitgegeben ist. Und dann ist die dritte Bestimmung, die sogenannte Creatio Continua, das schöpferische Erhalten, das hat die Neuzeit vergessen, der sogenannte Deismus, der spricht immer vom Urknall oder von so etwas, dass am Anfang was war und dann geht es eigentlich alleine weiter. Und Gott guckt nur zu und in der zunächst noch religiösen Aufklärung wird dann gesagt, am Ende gibt es noch das Gericht. Aber zwischendurch wursteln wir hier so alleine rum. Nein, jeden Augenblick unseres Daseins verdanken wir diesem getragen werden. Descartes macht das noch sehr deutlich. Er sagt, natürlich, wenn zwei Billardkugeln aufeinander zulaufen und sich treffen, laufen sie dann so weiter, wenn es sie im nächsten Moment noch gibt. Da sagen dann so Physiker, ja klar gibt es das, wir haben doch den Satz der Erhaltung der Energie oder so. Nicht? Da sagt der Philosoph drauf, ja, gibt es den wirklich? Oder wenn es den gibt, worin gründet der? Besteht der so ganz aus sich selber? Wieso folgt aus der Tatsache, dass es im Augenblick T1 Billardkugeln gibt, dass es die im Augenblick T2 auch noch gibt? Dieses ständige Gehalten und getragen werden, im Psalm heißt das dann, dass wenn Gott seinen Blick abwendet, die Lebewesen in Verwirrung geraten und fallen. Dass wir nur aus diesem Blick heraus, aus dieser Bejahung leben, und zwar nicht aus einem Blick, der lang vorbei ist und uns dann hat alleine laufen lassen, er hat uns ja nicht bloß begonnen, sondern da er uns restlos und ganz und gar trägt, gehört das mit hinein. Das heißt schaffen. Ja, warum gibt es uns dann? Dieses Warum, das hat eigentlich mal was umgeheißen. vor der entsprechenden Verschiebung des Mitlauts. Und das heißt natürlich eigentlich, wozu, um wes Willen? Wir fragen eigentlich nicht das Warum, denn warum, Gott hat uns geschaffen, ja, sondern wir fragen eigentlich, was hat er für Gründe, wozu sind wir da? Das ist eigentlich die Frage, wie sie auch im Katechismus hieß, heißt nicht, wozu sind wir auf Erden, dies wozu? Und da gehört ganz wichtig zum Schöpfungsgedanken erstmal dazu, dass Gott nichts braucht. Das hört man immer wieder, dass Gott alleine einsam war oder gelangweilt war. Oder so bei Nietzsche kann man lesen, dass er Klaköre braucht. Dass er auf Verehrung aus ist oder so etwas. Grundgedanke des Schöpfungsglaubens, der auch immer wieder unter Christen vergessen worden ist, ist, dass Gott die Schöpfung überhaupt nicht braucht, was man eigentlich nur denken kann, wenn man Gott schon nicht bloß als eine Person denkt, sondern als Liebe in sich selber. Denn zur Person gehört Beziehung auf andere Personen. Lieben, Versprechen geben, dem anderen dienen, ihm helfen, bestätigt werden durch einen anderen. Alle möglichen Grundvollzüge sind nur möglich zwischen Personen. Eine Person ist keine Person. Das hat auch die christliche Philosophie ziemlich vergessen. Die hat wirklich jahrhundertelang eine philosophische Gotteslehre gemacht. Und in der katholischen Ausbildung noch bis in die nächste Gegenwart hinein, so habe ich noch philosophische Gotteslehre gelernt und sie selber auch in einem ersten Schritt selber vorgetragen. Und sagte, ich zeige, dass es einen personalen Gott gibt und denkt an einen. Wobei sich die Frage stellt, nein, Person steht in Beziehung. Und dann habe ich nur die Frage, entweder zu sagen, er ist Beziehung in sich selbst, dass eine Vielheit von Göttern nicht in Frage kommt, ist völlig klar, das müssen wir gar nicht erörtern. Das hat die Philosophie, damit hat die Philosophie schon dem antiken Götterhimmel den Gar ausgemacht. Das Absolute kann es nur einmal geben, das Göttliche. Aber wie denke ich das? Wenn es eine Person ist, braucht es zur Verwirklichung anderer Personen. Das heißt, ich muss dann sagen, Gott muss schaffen. Das sagt auf hohem Niveau dann nochmal so jemand wie Hegel, der sich als großer theologischer Philosoph verstand. Er sagt, ohne die Schöpfung ist Gott nicht Gott. Das zu vertreten, ich habe bei Kollegen sogar gelesen, das würde unsere Würde garantieren, dass Gott uns braucht. Kann überhaupt nicht stimmen, denn die Griechen brauchten die Sklaven. Und wo blieb denn da die Würde? Nein, Person kriegt doch nicht die Würde, weil sie gebraucht wird. Sondern Person wird ohne Fragen nach Zweck und Nutzen bejaht, soll bejaht werden. Das kann es nicht sein. Also was wäre das für ein Gott, der es nötig hätte, uns zu schaffen, geschweige denn uns, nicht? Aber was wäre mit unserer Freiheit, wenn wir in unserem Sein der Einsamkeit Gottes abgezwungen wären? Selbst unter uns Menschen, die wir einander brauchen und nötig haben, lebt doch eine humane Beziehung davon, dass sie nicht bloß im Nutzendenken aufgeht, sondern dass dieser Überschuss des Entzückens am anderen, der Bejahung des anderen, des Wohlwollens dem anderen gegenüber dazugehört, wenn es eine menschliche Beziehung sein soll. Und nicht bloß, ihr habt den anderen nötig. Nochmal, auch das. Deswegen begehren Menschen es auch, begehrt zu werden. Natürlich gehört das hin. Aber bloß Objekt des Begehrens sein, würde genau unsere Würde verletzen. Also wenn ich ernst mache mit diesem Flaschenhals, dass wir aus nichts sind und Gott uns gar nicht schaffen muss, bleibt als Antwort nur übrig, er schafft uns nicht seinetwegen, denn er hat nichts davon. Was er davon hat, feiern wir in diesen Tagen. Der Einzige, was davon hat, sind wir. Erstmal. Er schafft uns unseretwegen. Das ist das, was daraus folgt, und das ist die eigentliche Begründung, Kernbegründung der Würde des Menschen. Sie wird natürlich ungeheuer vertieft durch das, was wir dann zu bedenken haben, die Menschwerdung nämlich, das ist morgen Vormittag, dass Gott sogar Mensch wird. Das ist natürlich ein ganz neuer Gewinn nochmal an unserer Würde. Aber die fundamentale Würde ist gegeben in diesem Gewolltsein eines jeden. Schöpfungsglaube heißt, was immer Menschen sagen mögen. Keiner und keine von uns ist passiert, jeder und jede gewollt. Auch das ist natürlich eine, wiederum in einem ersten Schritt eine ziemlich Zumutung, diese Aussage. Das gilt nämlich zum Beispiel auch für die Frucht einer Vergewaltigung. Natürlich. Wer lebt nochmal immer, was auf der irdischen Ebene passiert sein möge? Er ist, das sagt diese biblische christliche Botschaft, er ist beim Namen gerufen, er ist gewollt. In dieser Unterscheidung nochmal von den ganzen Bedingungen, aus denen das zustande kommt. Das heißt, wir gründen nicht letztlich in dem Bejahtwerden durch andere Menschen. In dem Begrenzten, ja, darauf sind wir angewiesen. Und daraus wird uns das erst vermittelt, um das andere dann auch zu entdecken, ja. Aber das alleine würde nicht ausreichen, uns die Würde zu geben. Andererseits macht es uns auch in einem letzten Sinn frei von einer Abhängigkeit und Sklaverei, von einer Hörigkeit anderen Menschen gegenüber, die uns wirklich versklaven würden, weil wir dann schon ja irgendwo Liebkind machen müssten. Leider habe ich den Eindruck bei vielen Christen, dass sie meinen, sie müssten sich bei Gott Liebkind machen und laufen dann so gedrückt herum, weil sie sich meinen, sie müssten sich erst liebenswürdig machen bei Gott, damit er uns liebt. Natürlich sollen wir also Gott die Ehre geben und ihn mögen und ihn nett sein, aber liebenswürdig sollen wir eigentlich nicht Gottes wegen sein, sondern der anderen Menschen wegen. Denn wenn wir uns nicht bemühen, ein bisschen liebenswürdig zu sein, ist die Nächstenliebe noch schwieriger, als es so schon ist. Und vor allen Dingen natürlich die Liebe zum Allernächsten, nicht bloß zum Nächsten. Denn je näher man sich ist, desto mehr geht man sich natürlich auch auf den Wecker. Also desto nötiger ist es, sich liebenswürdig zu benehmen. Das ist ganz klar, dass das da hineingehört. Aber Gott bejaht uns erstmal vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich. Da können wir anstellen, was wir wollen. Um es gleich ganz radikal zu sagen, wenn Lieben im Kern heißt, es soll dich geben, ja, die Formulierung von Pieper, dann gilt das sogar für jemand, ein Geschöpf, das verdammt ist, das selber nicht gerettet werden will, dem Gott die Kraft gibt, zu sein und Nein zu sagen. Das heißt, dieses Geschöpf wird geliebt. Deswegen reicht die Tatsache, dass wir von Gott geliebt sind, noch nicht aus, dass wir uns einfach auf unseren Lorbeeren ausruhen können, nicht? Sondern muss schon noch was dazu tun. Aber das grundsätzlich zu wissen, dass keiner und keine von uns aus der Liebe Gottes fallen kann. Deswegen stört mich das ja so, diese Übersetzung in dem einen Kanon, wo es dann heißt, als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor. Man kann Gottes Freundschaft nicht verlieren. Wir können sie wegwerfen. Im Lateinischen steht da amittere. Amittere heißt auch, wenn man im Lexikon nach verlieren, aber wörtlich heißt es wegschicken. Das heißt, ich sage an der Stelle für mich dann immer, wenn der Zelebrant da so liest, was da steht, nicht, dann in der Einheitsübersetzung, ich sage dann für mich immer, als er im Ungehorsam deine Freundschaft verwarf, hast du doch nicht, so geht es weiter, davon also abgesehen, sondern hast dich bemüht wie du und so geht es hier dann weiter. Also es ist gar nicht möglich, seine Freundschaft zu verlieren. Das muss man sich mal klar machen. Das heißt, geschaffen werden, ein unkündbarer Bund. Was heute die Christen von den Juden sagen. Ne? Ein unkündbarer Bund ist schon das Geschaffenwerden selbst. Also dazu, ja, wozu sind wir also dann nun geschaffen? Mir hilft da ein inzwischen sehr oft wieder zitiertes Aristoteles-Wort, das sagt so, dass er sagt, bei Lebewesen heißt Leben sein und sein Leben. Das klingt etwas merkwürdig, denn ich vermute, dass die meisten von uns, wenn sie hören sein und sagen, was heißt denn nun sein oder was heißt ist, dann meinen die, das heißt, dass etwas vorhanden ist, dass es vorliegt, etwas oder jemand, das was da ist, einfach so. Darauf sagt Aristoteles, nein, es gibt verschiedene Formen, wie was da ist. Todesachen sind einfach da. Lebewesen sind nur da, wenn sie leben. die sind nicht, wenn sie nicht leben. Das heißt, das Beispiel, das dann Aristoteles bringt, ist: ein toter Löwe ist kein Löwe. Man kann nicht sagen, das ist ein Löwe und der ist tot. Sondern ich muss sagen, das war ein Löwe. Das ist ein Ex-Löwe, jetzt ist er tot. Das ist ein gewesener Löwe, aber kein Löwe. Also Leben, Sein heißt nicht erstmal da herumliegen, das gilt nur für Tische und Stühle. Sondern Sein heißt bei Lebewesen Leben. Wenn die nicht leben, sind sie nicht. Und wenn sie nicht sind, leben sie nicht. Das kommt nicht so als Umhang noch drumherum um das Sein, sondern das ist die Weise, wie sie überhaupt nur sind. So, und jetzt sind wir ja nicht bloß Lebewesen, das sind wir auch, sondern wir sind Freiheitswesen und Bewusstseinswesen. Und von Freiheits- und Bewusstseinswesen, sagt der Kant, Freiheit gibt es nur, wo ich unter einem sittlichen Anspruch stehe. Das wundert heute auch wieder viele Zeitgenossen. Warum? Freiheit heißt so, ich kann machen, was ich will. Nein, wenn jemand da macht, was er will, muss er sich fragen lassen, warum willst du, was du willst? Dann wird er irgendwelche Gründe nennen und fragt mal, warum sind diese Gründe für dich Gründe? Dann geht man noch einen Schritt weiter und am Ende landet man bei folgender Alternative. Entweder will jemand, was er will, weil er nicht anders kann, weil er so ist, wie er ist, dann ist er nicht frei. Oder er sagt, ich will so, wie ich will, weil ich glaube, nicht anders zu dürfen. Das heißt, Freiheit gibt es nur, wo von dürfen und sollen die Rede ist. Das ist Kants Grundthese. Und wenn ich also jetzt sage, es gibt nicht bloß Lebewesen, für die sein Leben heißt, sondern wenn ich sage, dann gibt es Geist- und Freiheitswesen und für die heißt sein frei sein. Und frei sein heißt einem Anspruch unterstehen, dem man natürlich nicht folgen muss. Klar kann ich Nein sagen. Nur, was mache ich dann, worin begründe ich dann, bei dem falle ich damit nicht gerade eben in die Unfreiheit aus der Freiheit? Also, der Mensch ist deswegen nicht einfach da, um zu sein. Er ist auch nicht da, um zu leben, sonst sagen wir es doch unverblümt. Er ist da, um frei zu sein. Frei sein ist aber nicht einfach Möglichkeiten haben, sondern frei sein heißt antworten auf den Ruf, gut zu sein. Noch ungeschützter gesagt, der Mensch ist da, um zu lieben. Um Ja zu sagen zur Wirklichkeit und zum Sollen in der Wirklichkeit. Sich, den anderen, Gott, die Welt überhaupt, er ist da, um zu bejahen. Das ist eine Aussage, wo man wirklich bei dem Ende angekommen ist. Nochmal, denn manche Leute, die sagen, Leben ist das Höchste, das kann nicht sein, denn hier kann ich fragen, wozu lebe ich? Und leider bringen sich zu viele Menschen bei uns im Lande um, auch junge Menschen, weil die auf diese Frage, wozu ich lebe, keine Antwort haben. Denn das Leben ist uns nichts wert, wenn uns nichts mehr wert ist als das Leben. Diese Dimension, die dort hineinkommt, wozu lebe ich, woraus lebe ich, wofür lebe ich? Aber bei Lieben zu fragen, wozu lieben, wer das fragt, hat irgendwas nicht kapiert. Das geht nicht. Und deswegen ist das jetzt kein erbauliches Gerede, sondern ich meine, es ist strikt einfach nachvollziehen unserer Situation. Der Mensch ist da, um in dieser Weise zu lieben. Bei Ignatius heißt das so, en todo amar y servir, um ganz zu lieben und zu dienen. Das Wort lieben habe ich schon erklärt, nämlich sagen, Ja sagen zu dem, was ist und sein soll. Das Dienen steckt da unmittelbar mit drin. Wenn das Wort stört, man kann es ja erstmal etwas formaler mit Funktion übersetzen. Das heißt, die Liebe zeigt sich darin, dass ich den anderen nicht bloß bejahe, sondern dass ich ihm helfe zu leben. Der jüdische Philosoph Immanuel Levinas sagt, man könne seine ganze Philosophie auf den einen Satz bringen, après vous, Monsieur, nach Ihnen, mein Herr. Dieses Eintreten für, und wer tut das als Erster? Gott als Schöpfer. Denn nochmal, wir haben gesagt, er hat ja nichts davon. Es ist nicht so, wie in den Schöpfungsmaterialien Babylons, die Israel dort kennenlernte, in der babylonischen Gefangenschaft und die wir erhalten haben, in Numa Elish zum Beispiel, wo die Menschen geschaffen werden, um die Opfer für die Götter zu machen. Die Götter leben vom Opferrauch und sind selber zu bequem, um Viehzucht zu treiben und vorher erstmal das Land urbar zu machen und zu wässern oder so und dann die Viecher zu schlachten und zu verbrennen. Dafür werden die Menschen geschaffen als Sklaven, als geborene Sklaven. Sie sind also dafür die Götter. Und das Zweite ist, warum nach Numa Elish die Menschen da sind, dass der Schöpfung eine Revolte unter den Göttern vorausging, gegen den obersten Gott Marduk. Und dann wird der oberste Anführer getötet, aus dessen Resten werden übrigens wir geknetet und deswegen haben wir so die Rabaukengene in uns und wundern uns, was so in uns alles drin steckt. Und das Zweite ist, dass die anderen Götter, die ihm gefolgt sind, die sitzen erstmal im Gefängnis und warten auf die Hinrichtung und als Ersatz für die werden wir sterblich geschaffen. Dass wir also einerseits Sklaven sind und andererseits Opfer. Und das entfällt hier. Gott hat nichts von uns, aber er dient uns. Er dient als Ursache der Welt. Er dient als der, der uns trägt. Und darauf werden die ganzen Existenzen hinauslaufen. Die letzte Meditation am Sonntagvormittag, die Meditation über die Erlangung der Liebe geht, da fordert Ignatius den Exerzitanten auf, darüber zu meditieren, wie Gott für uns arbeitet und sorgt. Im Regen, im Sonnenschein, im Wachsen, in all dem sich angelegen sein lässt, unser Leben und Wohlergehen. Er ist der, der uns dient. Das ist die Bestimmung. Und man kann das alles an Jesus ablesen. Jesus zeigt uns ja, was der Vater macht. Jesus sagt dann, ja, wenn ihr einen Sklaven habt und der kommt vom Feld, werdet ihr wohl sagen, jetzt setz dich mal hin, ich gebe dir zu essen. Sagt er, nein, aber sagt er, mach mir erst mal Essen und dann gucken wir mal weiter. Sagt er, nein, ich mache es andersrum, ich lade euch ein. So wie ja auch Gottesdienst erst an zweiter Stelle heißt, dass wir Gott dienen, sondern erstmal dient er uns. Er lädt uns hier ein. Und wir haben darauf zu antworten. Es ist nicht so, wie sonst die Leute so denken, wir haben Gott zu dienen, um dann so in der üblichen Herr-Knecht-Dialektik den Herrn ein bisschen einzuwickeln und da für uns was rauszukriegen. Denn natürlich kriegen wir dann mehr raus, denn was wir geben, ist immer menschlich, was Gott gibt, ist göttlich. Also machen wir immer einen Reibach in der Religion. Nicht? Nein, sondern das Erste ist, er selber gibt. Er dient. Er dient, wie uns Jesus das zeigt, er dient uns als Nahrung und im Johannesevangelium entfällt ja die Eucharistie, da ist stattdessen diese Bildhandlung der Fußwaschung da. Er dient uns. Und dieses Grundmuster, das Leben dienen heißt, nochmal nüchterner gesagt, sagen Sie meinetwegen Funktion, das bestimmt das Leben im Ganzen und gehört dort mit hinein, dass wir da sind füreinander. Und zwar nach der Schöpfungsordnung die Höheren für die Niederen eigentlich. Denken Sie an die Klassiker von den Schutzengeln, nicht? Dass die Engel sich um die Menschen kümmern. Die Menschen kümmern sich dann wieder um die Tiere und die Pflanzen. So sollte das eigentlich sein. Also in dieser Form sagt der Jesus extra, nicht so wie die Fürsten sonst, die sich bedienen lassen. Die heißen zwar Minister, aber fahren mit der riesen Blechkiste vor. Nicht? Minister heißt an sich Diener, nicht? Sondern die dienen eben eigentlich nicht. Sagt er, bei euch soll der Erste der sein, der die anderen bedient, wo das hingehört. Deswegen ist es ja auch am Gründonnerstag zum Teil üblich in den Klöstern, in den Konventen, dass dort an dem Tag dann den Tischdienst der Abt macht, oder der Prior. An dem Tag, um das so sichtbar zu machen, dass es eigentlich so rum gehört, so in klassischen Traditionen hat es das gegeben. Also, dass wir hier da sind in dieser Weise, das steht da nämlich auch noch drin. Also der Mensch ist geschaffen, das alles aber geschieht jetzt trotzdem als solches natürlich zum Lob Gottes. Gott hat das Lob nicht nötig, aber was wären wir, wenn wir das nicht in Dankbarkeit annehmen? Dann wäre es nämlich bei uns nicht richtig angekommen. Denn das Entscheidende ist ja, dass Gott uns nicht nur etwas gibt, sondern er gibt uns ja vor allem, dass er uns gibt, was er gibt. Damit das aber bei uns ankommt, das ergibt, was er gibt, das merken wir erst, wenn wir ihm danken. Wer also undankbar ist, bringt sich selber um den eigentlichen Sinn des Geschenks. Wer bloß nimmt, was er kriegt und nicht darauf antwortet, dass er kriegt, was er kriegt, und zwar frei, der hat das gar nicht wahrgenommen, was er dort eigentlich bekommen hat. Das gibt es ja öfter, dass der Mensch eigentlich eher schläft. Was sieht man? Leute also gedankenlos beste Sachen in sich hinein essen oder trinken, anstatt einmal zu sehen, was für eine Kostbarkeit das eigentlich ist, je nachdem, dass diese Dimension mit hineingehört. Und so heißt es also in einem Midrasch zum Hohen Lied, heißt es, wir schlafen, was die Erlösung angeht. Das Herz des Heiligen, gelobt sei er, ist wach, uns zu erlösen. Dass da genau diese Dimension hineingehört. Also, dass wir wirklich aufwachen müssen. Und dann heißt es, dann ergibt sich das. Also der Mensch ist tatsächlich geschaffen, um Gott zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und zu dienen und mittels dessen seine Seele zu retten. So schreibt er. Das ist ein zweites. Nicht, als ob wir Gott zum Mittel machen sollten. Gott taugt zum Mittel nicht. Sondern zu Gott kann man sich nur verhalten, wenn er ein Ziel ist. Sobald man ihn bloß als Mittel nimmt, wird man auf andere Mittel zurückgreifen, die verfügbarer sind. Dass das hineinkommt. Und das ist die ständige Bedrohung natürlich des religiösen Bewusstseins. Weil Gott zugleich auch unsere Hilfe und unser Heil ist, sind wir in der Gefahr, ihn darauf zu reduzieren und genau damit verlieren wir ihn. Wenn das hineingehört. Und alles andere auf der Erde ist da, um uns zu diesem Ziel zu helfen. Das klingt jetzt irgendwie so instrumentell. Das hat man ja sowohl den Juden wie den Christen vorgehalten, dass sie kein richtiges Verhältnis zur Natur haben. Darauf antworte ich einfach so, dass es im Judentum wie im Christentum Kunst gibt. Und in der Kunst wird diese Dimension sichtbar, dass die Materie und die Natur nicht bloß, wie Fichte sagt, ein Material der Pflicht ist, sondern wo es erstmal ein Anlass zum Lobpreis, zum Staunen, zur Bewunderung ist. Das sehen Sie bei allen Formen der Kunst. Zum Beispiel, wenn dann jemand mit dem Stein umgeht. Normalerweise laufen wir übers Pflaster weg und denken da nicht groß drüber nach. Wenn dann so ein Wotruba oder ein Rückriemen und so ein Felsen daraus sprengt und mit Löchern und uns zeigt, was Felsenhaftigkeit ist, sodass das ja sogar ein Name für Gott ist in der Bibel, du mein Fels, nicht? Wo das sichtbar wird, was das heißen kann. Oder die Sprache, auf die wir normalerweise nicht achten, weil wir ganz beim Gedanken sind, beim Denken. In der Dichtung wird jetzt auf einmal die Sprache selber in ihrer Ehre sichtbar. Die Klänge der Vokale nacheinander, der Wechsel der Konsonanten in ihrer Weichheit oder Schärfe oder Rollen oder je nachdem und dieser Zusammenfügung. Wo also ein Gedicht ja totale Information ist, wie man gesagt hat. Also nicht bloß ein Gehalt transportiert, ein Inhalt, sondern in der Form selber auch nochmal etwas bedeutet und ist. In den Lauten, im Rhythmus und in all dem. Also die Kunst macht uns darauf aufmerksam, dass nicht bloß der Mensch Würde hat und Selbstzweck ist, sondern dass eigentlich, das ist ja ein Gedanke, den Robert Spähmann wiederholt so stark macht gegen Kant, der sagt, die anderen Dinge haben nur ihren Preis, nur Person hat Würde. Er sagt, in einem bestimmten Sinn hat alles eine Würde, weil alles auch im Kontext des Ganzen nochmal von Gott selbst gewollt wird. So ähnlich wie, so kann man sich das, glaube ich, schon deutlich machen in einem Bild, jeder Farbspritze an irgendeiner Stelle und jeder Punkt etwas bedeutet für sich, natürlich im Ganzen, aber auch für sich und als solches gemacht ist und wo dem Ganzen etwas fehlen würde, beim wirklich vollkommenen Kunstwerk darf nichts fehlen, dann stimmt es nicht mehr. Wenn also jemand fragt, warum ist das an der Stelle gerade so oder so, sagt Simone Weil, dann ist es entweder ein schlechtes Kunstwerk oder der Fragende hat es nicht verstanden. Weil ja alles an seiner Stelle seinen Ort hat und für sich um seinen Willen nochmal da ist. Nicht bloß als Mittel auf was hin. Das ist der Unterschied zwischen Zweck und Sinn. Zweck, darauf geht man zu mit Mitteln. Und die Mittel sind eigentlich austauschbar. Vielleicht faktisch nicht, weil eben nur eine Sorte Fahrzeug dahin fährt oder so etwas. Aber grundsätzlich austauschbar. Sinn schließt den Weg dorthin mit ein und umgreift ihn mit. Deswegen haben Menschen nicht eigentlich Zwecke, sondern und unser Leben nicht einen Zweck, sondern wir fragen nach dem Sinn unseres Lebens. Dass das mitgegeben ist, wo dann auch aufgehoben ist, der Weg und dieser Vollzug mit. Also genau das gehört mit hinein, dass wir in dieser Weise aus diesem Wissen, weil wir wissen, wir sind grundsätzlich angenommen, vor aller Leistung, trotz aller Schuld, dass wir von dort her von einer ganz tief sitzenden Angst um unser Sein befreit wären, wenn wir das wirklich glauben täten. Was immer passiert oder uns geschehe, grundsätzlich kann uns nichts passieren, weil wir immer in der Hand Gottes sind. Und ich gehöre zu den Leuten, die meinen, dass diese Angst um uns der eigentliche Ursprung unserer Unmenschlichkeiten und unserer Fehlverhalten ist. Es gibt Leute, die größere Tradition sagt, es sei der Stolz oder so. Ich muss sagen, wer es so sieht, das lasse ich so stehen. Ich sage, ich gehöre zu der Minderheit, die sagt, ich glaube nicht, dass der Stolz das Erste ist, das uns bestimmt. Stolz erscheint für mich als eine Reaktion und als eine Verdeckung unserer Angst. Ich denke so, der eigentliche Motor unseres Lebens ist die Angst, zu kurz zu kommen. In allem, wann werde ich genug geliebt, wann habe ich genug, wann gelte ich genug und wann ist denn genug, genug, genug ist nie genug. Und dass diese flüssige Angst, die unseren Motor treibt, dann wie beim Motor umgesetzt wird in das Gas. Und das Gas ist dann natürlich der Stolz. So wie die kleinen Jungen, die da ihre Angst mit Geschrei im Wald übertönen, so sieht das in meiner Vorstellung, meiner Überzeugung nach, mit unserem Hochmut, unserem Stolz aus. Eigentlich steckt dahinter Angst. Ich habe das immer wieder auch bei Menschen erlebt, auch bei größeren, anerkannten Menschen, diese tiefsitzende Angst, dass die anderen merken, es sei an ihnen doch nicht so viel dran, sie seien doch nicht so ein toller Prof oder ein toller Philosoph oder sonst was oder wie. Diese Angst, die da irgendwie drin steckt und uns immer auf der Hut sein lässt, die kann nur aus diesem Gedanken her befreit werden. Und in der Überwindung dieser Angst könnten wir dann wirklich unseren Dienst tun. Untereinander, übrigens auch in aller Demut an uns selbst, denn erstmal haben wir uns ja selbst um uns selbst zu kümmern, uns andere die Zähne putzen, tun wir es erstmal lieber selbst, nicht? Und eine ganze andere Dinge mit. Also wir sind uns anvertraut und dann sind andere uns anvertraut. Und schließlich anvertraut uns nochmal Gott dann seine Ehre unter uns. Und was uns daran hindert, nochmal, ist meine Überzeugung nach diese Angst zu kurz zu kommen, dass man gucken muss, wo bleibe ich da? Wie geht das? Und wenn das aus diesem Grundgedanken des Geschaffenseins, des Gerufenseins, des Gewolltseins in jedem Augenblick, unabhängig von dem, was wir richtig oder falsch machen, wenn das uns wirklich bestimmen würde, dann glaube ich, wenn wir nicht bloß für diese Tage, sondern überhaupt würden wir anders denken, das vergessen wir dann wieder. Deswegen machen die Jesuiten, wie gesagt, das einmal im Jahr so existieren. Ne? Aber wo das hineingehört, da höre ich jetzt an der Stelle jetzt auch auf, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, etwas darüber nachzudenken vor dem Essen. Ich stelle einfach an den Schluss ein Gebeten, also aus ignatianischen Texten, da heißt es so, du einzigartiger, geheimnisvoller Gott, alle gehen ihre eigenen Lebenswege, alle rufst du bei ihrem eigenen Namen und alle sind wir eingeladen, in Achtsamkeit, Ehrfurcht und Liebe zu leben. Wir danken dir, dass wir kostbar sind in deinen Augen, weil du uns liebst. Lass uns dich suchen und finden in allem durch Christus, unseren Bruder und Herrn.